Okay, dann herzlich willkommen zum Chaos-Seminar. In dem Monat mit einem Editor-Battle. Und zwar gibt es hier ein paar Teilnehmer, ein paar Personen, die ihre Editoren ins Rennen schicken möchten und mal zeigen möchten, was die so alles können. Allerdings nicht, um nachher herauszufinden, welches der beste Editor ist, da wir hoffentlich alle zu dem Ergebnis kommen werden, es gibt keinen besten Editor. Und das ist mir jetzt doch wichtig, das vorauszuschicken, dass es darum gehen soll, Editoren kennenzulernen, ihre jeweilige Stärke und Schwäche kennenzulernen, um sie dann eben in geeignete Situationen dann auch gezielt einsetzen zu können. Oder vielleicht auch, um seinen bisheriger bevorzugten Editor mal zu wechseln, mal was anderes kennenzulernen, vielleicht was Besseres, ein mächtigerer Editor zu finden. Aber es soll nicht darum gehen, andere Editoren schlecht zu machen, sondern eher die Stärke von seinem eigenen Editor zum Zeiger, um uns eben alle voranzubringen, um vielleicht dann mal für geeignete Aufgabe auch mal einen anderen Editor einsetzen zu können. Ja, zum Modus. Wir sind 6 Personen, die die einen Editor vorstellen. Und es ist so, dass wir feste Zeitslots haben. Also das heißt, jede Person hat 12 Minuten Zeit. Nach 10 Minuten kommt da oben von unserem Zeitmeister ein Signal, noch 2 Minuten. Und wenn die dann auch vorbei sind, dann kommt irgendwie hier die große Dröte, die ganz klar zeigt, jetzt ist vorbei. Und dann wird umgebaut für den nächsten Teilnehmer. Wenn Frage auftaucht, kleine Frage, können wir gleich stellen. Die sollten in den 12 Minuten auch unterkommen. Alles, was größer ist oder ausufert, dafür ist dann am Ende nochmal ein bisschen Zeit auch zur Diskussion. Also bitte überfordere die Vortragende hier nicht mit irgendwelchen Fragen, die immer und immer länger werden. Zur Reihenfolge. Wir haben uns gedacht, dass man vom Bekannten zum Unbekannten geht oder vom Jetzt ins Früher. Also wir fangen an mit Heiko und Notepad++. Danach wird der Markus kommen mit Emacs, dann der Matu mit Vim. Da wird der Phil noch was dazu sagen, was die Unterschiede zwischen Vim und NVI sind. Also es gibt Vim, gibt es in verschiedene Arten. Dann nochmal eine Stufe älter, das werde ich dann sein mit Ed. Da kommt der Phil dann nochmal, weil der hat zu allem was zu sagen. Und ganz zum Schluss dann der Marco mit einem selber geschriebenen Editor, was ganz Spezielles, dann so als Schmankerl ganz am Ende. Ja, und dann wünsche ich jetzt mal viel Vergnügen, als erstes mit dem Heiko.
Danke. So. Ja, geht. Versteht man mich? Okay. Gut, ich stelle Notepad++ vor. Den dürften ziemlich viele von euch kennen. Das ist der einzige, meiner Meinung nach, brauchbare Editor unter Windows. Man ist aber von Zeit zu Zeit mal gezwungen, unter Windows was zu machen. Und die Funktionalitäten sind eigentlich ganz gut von dem Editor. Also man sieht jetzt schon, ich habe hier einen ganzen Haufen Tabs offen. Das ist so ein Feature, was ich jetzt bei weniger Editoren in der Art gesehen habe. Die meisten zeigen dann irgendwie nur ein Ding an, man muss irgendwie durch irgendwelche Untermenüs die Dateien auswählen. So sieht man eigentlich gleich, was alles geöffnet ist. Gut, dann kann man einfach so eine C-Datei. Sieht man ganz klassisches Syntax-Highlighting. Das kann man auch über eine Datei bearbeiten. Also wenn man irgendwie andere Farben haben möchte, kann man das über die Option bearbeiten. Gut, was auch unterstützt wird, ist Code-Folding. Muss ich jetzt glaube ich nicht weiter erklären. Dann Suchfunktionen sind immer eine wichtige Sache bei Editoren. Man kann hier eben nach verschiedenen Kriterien filtern, unter anderem werden auch Non-Visual Sequences unterstützt, also Backslash N, Backslash R und reguläre Ausdrücke kann man genauso eingeben zum Suchen. Das kann man dann auch zum Ersetzen verwenden und der kann sowohl in Ersetzen als auch im Suchen reguläre Ausdrücke verarbeiten. Ja. Und noch dazu kann man dann festlegen, ob er irgendeine andere Datei durchsuchen möchte und solche Dinge. Ja. Und man kann sich das Ganze auch noch markieren lassen innerhalb des Dokuments, dass man alle Suchergebnisse dann im Dokument sieht. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier eine Idee suche, dann zeigt er mir, wie viele Matches er hat. Und wir sehen jetzt hier, sind alle Vorkommen von LED rot markiert worden. Genau. Was gibt es noch? Es gibt einen ganzen Haufen Erweiterungen. Ich habe jetzt nicht so viele installiert. Es gibt unter anderem Plugins für Git-Synchronisierung. Es gibt welche für Code-Execution, dass man direkt aus dem Editor C oder Java oder LaTeX kompilieren kann und ausführen kann. Gut, ein paar Mal habe ich schon eingerichtet für LaTeX, das ist recht praktisch, wenn man dann direkt das dort kompilieren kann und man kann dann auch direkt mit einem Zweitprogramm irgendwie öffnen wie Sumatab PDF und sich das dann auch anzeigen lassen. Ja, gut, Zeilenumbrüche kann man außen anschalten. Das sieht man jetzt hier nicht, wenn ich aber das Ganze jetzt kleiner mache. Wenn ich das jetzt anschalte, dann bricht er automatisch um. Ist recht praktisch, wenn man jetzt zwei Fenster nebeneinander hat.
Sind denn aber hinterher keine echten Zeilenumbrüche drin?
Das sind hinterher keine echten. Also wenn ich mir hier die Linefeed und so weiter anzeigen lasse, dann sieht man jetzt hier, wenn ich das kleiner mache, das sind keine echten Zeilenumbrüche, das ist halt eine Zeile. Man sieht auch an den Zeilennummern, dass die jetzt hier mehrere Zeilen einnimmt. Also so wie man es auch bei Vim oder so kennt. Genau. Was ich noch recht praktisch finde, der hat unterstützt einen zweiten Fenstermodus. Kann ich zwei Dateien nebeneinander öffnen oder auch mehr und es dann auch anordnen, wie ich möchte. Und es auch wieder zurückschieben. Was gibt es noch zu sagen? Genau, ich habe jetzt hier mannigfaltige Unterstützung für so HTML-Sachen. Wenn ich jetzt HTML, XML oder was auch immer irgendwelche Websachen bearbeite, kann ich die direkt im entsprechenden Browser mir ausgeben lassen. Sprachen werden auch einen ganzen Haufen unterstützt. Es gibt noch ein paar weitere Plugins dann für andere Programmiersprachen. In dem Fall ist jetzt halt hier C markiert. Was ich sehr praktisch finde, ist diese Konvertierung von UTF-8 und so weiter. Dabei werden auch die Line-Endings und so weiter mit konvertiert. Das heißt, ich kann auch einstellen, ob ich jetzt von einem Mac irgendeine Datei bekommen habe, die ist kaum lesbar. Dann sage ich, okay, konvertiere mir das mal in UTF-8 und lesbar und die Zeilenumbrüche sind dann so und so, das macht er alles. Genau, und ich kann auch die Zeichensätze ändern, also wenn ich irgendwie so ein unleserliches mit irgendwelchen kryptischen chinesischen Zeichen drin habe, kann ich mir das auch umkonvertieren lassen. Also die sind ziemlich gut, die Funktionen zum Konvertieren von irgendwelchen Zeichensätzen. Was gibt es noch? Ich habe es vorher schon gezeigt, man kann eben hier zoomen, das mit Steuerung-Taste und einfach scrollen oder unter Ansicht unter Zoom kann ich die Größe einstellen und ganz halt normal die Datei öffnen und so weiter. Der kann auch fast alles öffnen bis Hex. Es gibt sogar ein Plugin, das mit Hex-Editor das Sachen öffnen kann. Gibt es soweit Fragen dazu?
Zu den Plugins?
Ja.
Wie installiert das Plugins?
Das kann ich mal kurz vormachen. Ich habe jetzt kein Internet dran, aber ich gehe hier auf Erweiterungen und dann gibt es ein Plugin-Suchfenster, das jetzt hoffentlich aufgeht. Ja gut, der kann jetzt nicht verbinden, aber es gibt einen ganzen Haufen Plugin über ein Online-Repository, wo man sich die runterladen kann. Und die werden dann einfach in den Root-Folder von dem Editor eingefügt und beim nächsten Neustart werden die dann bekommen. Und es gibt dann noch so, Rechtschreibkorrektur wird unterstützt, Code Completion. Also wenn ich jetzt hier rein. Machen wir gerade nicht. Ah, die habe ich deaktiviert, weil es mich letztes Mal genervt hat. Also Code Completion unterstützt auch. Das ist jetzt suchen, wo ich das deaktiviert habe, aber ja. Ja, das wäre es dann eigentlich schon. Außer gibt noch Fragen zum Editor, habe ich irgendwas vergessen, was man unbedingt braucht.
Wie ist es denn mit dem Syntax-Highlighting? Du hast jetzt gesagt, für C zum Beispiel, und ich nehme an, es gibt noch viel mehr, also kurz in die Sprache, wenn wir sehen.
Ja.
Und wenn es jetzt was Neues gibt, kann ich dann auch so ein Plugin runterladen?
Genau, und man kann hier auch eigene Sprachen definieren. Da kann man Keywords eingeben in der Liste über Schlüsselwörter und verschiedene Stile. Und ja, kann man sich fröhlich austoben. Also wenn man seine eigene Sprache, zum Beispiel die Nico-Programmiersprache hat, dann kann man sich da sein eigenes File definieren. Habe ich auch schon mal gemacht für VHDL.
Die Plugins sind durchkompiliert. Hast du da 32 Pins die Bitschläge reingehabt? Die Plugins bekommst du als Windows DLLs. Sind die architekturabhängig?
Ich habe bisher noch keine Probleme damit gehabt. Also bei mir haben die bisher alle funktioniert, ohne dass ich auf die Architektur schauen musste.
Wurde das Programm selber architekturabhängig und lädt sich dann die Architektur von sich selber?
Also was ich einmal hatte, ein Plugin hat nicht funktioniert, weil die Version zu neu war von dem Notepad. Das war nämlich nicht mehr unterstützt.
Was für Abhängigkeiten zwischen Plugins?
Gibt's
sowas?
Ja, hatte ich mal. Für diese Code Execution muss man anderes noch mit installieren.
Aber das macht er dann nicht von alleine?
Das hat er angezeigt dann. Es fehlt das Plugin so und so. Also ist recht benutzerfreundlich.
Den Editor gibt es den nur für Windows oder gibt es den für Linux und Mac auch?
Das ist ein reiner Windows-Editor. Also den gibt es also so von den Programmierern, also von den Leuten, die das Ding programmiert haben, nur für Windows angeboten. Allerdings kann man auch mit Wine oder Linux zum Laufen bringen.
Was ist denn mit dem Compiler integrieren oder so?
Dafür gibt es eben diese Erweiterung. Ich habe jetzt die Erweiterung nicht drin in dem hier. Die heißt NP Execute und da kannst du dann sagen, okay, wenn ich jetzt Taste F7 drücke oder so, wird automatisch dann das Make-File so und so aufgerufen. Da kannst du auch deinen eigenen Code eingeben oder kannst ein Bash-Script laden, je nachdem, wie du das möchtest.
Gut. Gibt es sowas wie Notepad Plus Tutor? Also ich kenne einen Win-Tutor.
Notepad Plus Tutor. Nee, nicht, dass ich wüsste. Es gibt einen ganzen Haufen YouTube-Videos, wo Notepad Plus irgendwelche fancy Funktionen erklärt werden, die man jetzt nicht so alltäglich verwendet, aber so ein Tutor wäre mir jetzt nicht bekannt.
Ich glaube, der ist so intuitiv, da brauchst du gar keinen Tutor.
Das würde ich aber auch sagen. Also es ist halt eine klickibunte Oberfläche, wenn man so will.
Es gibt
eine Hilfefunktion. Da gibt es dann noch Plus im Web und so weiter. Die haben auch ein Forum. Und ja. Und der aktualisiert sich auch selbstständig.
Ist das ein Glückwunsch, dass es eine Weiterentwicklung von Notepad ist?
Es soll mehr so eine Erweiterung ausdrücken. Also weil ich das, es basiert nicht auf dem Notepad, der basiert auf irgendeinem eigenen Programmierkonzept und da war die Implementierung von der Docker-Plus-Plus wurde gemacht, um die Programmiersprache vorzustellen. Gut, meine Zeit ist um, nehme ich an. Gut, dann gebe ich nächsten ab.
Ja, also danke für den Vortrag. Ich denke, Notepad++ ist wirklich eine ordentliche Alternative, wenn man mal auf Windows unterwegs ist. Und ich bin echt sehr dankbar, Heiko, dass du hier auch mal einen Windows-Editor vorstellst, die ja tendenziell in dem Kreis unterrepräsentiert sind. Also ich finde das wirklich sehr wertvoll und bereichernd für den Vortrag. Gut. Damit wechseln wir jetzt in die Unix-Ecke und zwar zu Emacs, das der Markus uns vorstellen wird.
Test, Test. Habe ich von 15 Minuten auf 12,5 runtergehalten, damit ich auch nicht weiter runtergehalten werde, prüfe ich das einfach mal. Folgende Eigenschaft, du kannst entweder editieren oder auf dem Bildschirm angucken, was du editiert hast. Beides zugleich geht nicht. Und da hat einer der Jungs da reingefrickelt, dass wenn man die Tastenkombination Ctrl plus G drückt, wird der Bildschirm refresht und man sieht das, was man editiert hat. Und da kam es Dolmen und hat sich gedacht, hey, ist doch cool, wenn er es geschafft hat, Ctrl G reinzufrickeln, dann frickeln wir jetzt irgendwelche komischen C-Befehle auf andere Tastenkombinationen. Und das waren die Editor-Makros. Die sind in den nächsten beiden Jahren ziemlich stark gesprossen und jedes Team am ELAB hatte irgendwie andere. Und plötzlich war es so, du konntest nicht mehr an fremden Rechner dran setzen und einfach arbeiten. Und da hat sich mal einer von den Jungs hingesetzt und angefangen, die beliebtesten Makropakete zu sammeln. Dann kam das Stormer dazu, hat die Aufgabe an sich gerissen und hat durchgezogen. Das war der Emacs Version 1, ein aufgebohrter Teco mit irgendwelchen komischen Hacks, um auf Tastenkombination C-Kommandos auszuführen. Und das ging eine ganze Weile so weiter, bis irgendwann mal das Dormant meinte, so mit Emacs Version 13 oder 15, genau weiß man es nicht, das braucht ein grundlegendes Neudesign. Das machen wir jetzt mal richtig. Und dieses richtig machen mag ich euch jetzt einführen mit Emacs Lisp. Wir reden über Lisp-Evaluation. Die Syntax von Lisp ist extrem einfach. Ihr habt eine öffnende Klammer, den Funktionsnamen, Leerzeichen getrennt, alle Parameter, schließende Klammer. Es gibt noch zwei syntaktische Features. Es gibt noch das String-Literal mit einem Anführungszeichen und es gibt die Kommentare. Wir sind gerade die Syntax von Lisp komplett durchgegangen. Was ich jetzt mache, ist in den Tasten, ich habe meinen Cursor auf Zeile 25 hinter der schließenden Klappe. Ich löse jetzt die Tastenkombination Ctrl-X, Ctrl-E aus. Und wir schauen. Unten in den Mini-Buffer und bekommen dort das Ergebnis einer Evaluation dieses Lisp-Ausdrucks. Um zu demonstrieren, dass es tatsächlich funktioniert, füge noch ein paar Meter zu, Ctrl-X, Ctrl-E. Und das könnte sogar funktionieren. Was mit diesem Ctrl-X und was immer für Sequenzen auf sich hat, kommen wir im Laufe des Vortrags drauf. Ich möchte euch jetzt vorstellen, dass ihr versteht, dass es hier eine Reihe von Lisp-Funktionen gibt, dass dieses Ding, was immer für einen Editor gehalten wird, ein riesengroßer Interpreter ist für die Programmiersprache Lisp. Er kann Funktionen ausführen. Er hält jetzt im Hintergrund wahnsinnig viele Lisp-Variablen und es gibt verschiedene Funktionen, die einen glauben machen, es sei ein Editor. Zum Beispiel möchte ich euch die Funktion backward-char ausführen. Wir gucken auf den Cursor. Ich drücke wieder Ctrl-X, Ctrl-E und wir laufen eins weiter zurück und bekommen als Ausgabe nil, der Lisp-Wert für den leeren Wert oder den Nicht-Wert. ich kann eine beliebige Lisp-Funktion, die in diesem Editor existiert, aufrufen mit dem erweiterten Kommando Ctrl-X, Meta-X. Ich gebe den Namen der Lisp-Funktion, zum Beispiel backward char und laufe mit meinem Cursor eins weiter zurück. Und so ist jede Taste und jede Tastenkombination, die ich an diesen Emix drücke, an irgendeine Lisp-Evaluation gebunden. Machen wir ein folgendes Beispiel. Ich rufe die Hilfe zu Hilfe aus, Ctrl-H, Ctrl-H, und hätte gerne in Zeile 7 im unteren Fenster
die Beschreibung für einen Key. Ich drücke C, Describe Key und klicke Value Item.
Und ich gebe jetzt einen Semikolon. Semikolon führt aus das Lisp-Kommando org self-insert command. Das org ist, weil ich gerade im org-Modus bin, das ist der, der das Folding da macht und diese komischen Farbhervorhebungen, der kann noch ein paar andere Sachen machen. Und immer wenn ich die Taste Semikolon aufrufe, wird die Lisp-Funktion org self-insert aufgerufen mit dem Parameter Semikolon. Und wenn ich eine Leertaste aufrufe, dann könnt ihr euch vorstellen, wie das ausgewertet wird. Der Grund, warum ich diesen Parsing-Baum nicht komplett aufzeichne, ist, dass er nicht konstant ist, sondern der ändert sich, wenn der Einstellung durch diesen Editor setze. Und in dem Moment kommen wir auf die Modes zu sprechen. Wir hatten eben das Semikolon gehabt, was ja bekanntlich die Lisp-Funktion self-insert aufruft. Wir öffnen eine neue Datei. Und zwar, ich habe mal hier so ein bisschen Pseudo-C-Code zusammengeklaut. Der ist noch syntaktisch fehlerhaft. Ich springe ans Ende der Zeile, Ctrl-E, könnt ihr übrigens auch auf eurem Bash oder ZSH machen, und füge dort ein Semikolon. Achtet einfach mal, was mit der Formatierung passiert. Semikolon, ne? Könnt ihr selbst jetzt sagen. Ctrl-N für neue Zeile, füge ein Semikolon.
Nochmal zurück.
Ich befinde mich gerade in einem anderen Modus, in dem C noch irgendwas Modus und scheinbar macht das Semikolon etwas anderes. Dafür gibt es die Möglichkeit, Describe Key, ich rufe nochmal die Hilfe zur Hilfe, gehe den Umweg nochmal in die Buchstabentaste C und lasse mir ausgeben, was das Semikolon tut. Semikolon ist gebunden auf die C-Elektrik und Semi und Minus Semi und Komma. Ich habe das mal nachgeschlagen, mal abgesehen davon, dass es ein Semikolon einführt, kann es nur Hooks mit weiteren Lisp-Funktionen aufrufen, die für die Formatierung zuständig sind. Von den Lisp-Variablen, die wir haben, war die Syntactic Indentation. Das ist eine der Hooks, die ich in der Dokumentation nachgelesen habe, die von der Funktion, die das Semikolon aufruft, aufgerufen werden. Und wenn ich die Variable setze, es sieht aus wie C-Code, aber ich kann ja jederzeit Lisp-Code evaluieren lassen. Ctrl-X, Ctrl-E ist gesetzt auf T. Jeder Wert ungleich Nil wird bewertet als True. Das heißt, in dem Moment habe ich es eingeschaltet, in dem Moment habe ich es ausgeschaltet. Ich demonstriere mal das mit dem Semikolon. Ich verhunze ein bisschen Syntax, füge ein Semikolon ein und habe damit den Hook von der Semikolon-Anfüge-Funktion ausgeschaltet. Wir wechseln wieder den Buffer zurück zu unserem Org-Mode. Die will ich nicht haben. Welche Buffer haben wir denn gerade? Ich möchte zum Chaos-Vortrag-Buffer. Emix ist ein bisschen älter und hat deswegen andere Sprechweisen, denn das Ding, was ihr hier gerade seht, ist ein Buffer. Das ist die Emix-interne Repräsentation einer Datei. Eine Datei wird es erst, wenn es wieder auf Festplatte rausgeschrieben wird. Oder auf Netzwerk rausgeschrieben oder was irgendwie gerade editiert. Denn Dateien sind nicht immer lokal. Als eines der coolen Features von Emacs, die ich euch zeigen möchte, hätten wir die Rectangle Functions. Und dafür, wie viel Zeit habe ich denn noch? Heat Manager Rectangle Functions. Das ist das Visual-Ding zum Block-Mode und befindet sich in einem großen Parsing-Baum, den wir evaluieren und der eindeutig sein muss. Und dann den Ctrl-X, der ist die Extended-Commands, R für Rectangle und dann geht es kopieren, einfügen, ausschneiden. Wie man es halt erwarten würde. Wir springen zum Paketmanager. Wir haben gelernt, das Ding ist eine IDE für die Programmiersprache Lisp, die sich praktischerweise selbst entwickeln kann. Dass zu jedem Zeitpunkt Lisp-Variablen geladen sind und Funktionen, die in diesem Kontext existieren und die eventuell auch eingeschaltet sind oder ausgeschaltet sind. Und weil man das Ding eventuell mal erweitern möchte, gibt es dafür auch einen Paketmanager. Ich rufe jetzt auf ein Emacs-Version 24, den ich mal selbst durchkompiliert habe, weil da der Paketmanager sauber funktioniert. Ich bitte um Entschuldigung, ich habe den Font nicht angepasst. Set Default Font. Und ich rufe auf eine erweiterte Lisp-Funktion, die heißt Package List Packages. Wir verbinden mit elpa.gnu.org, das ist das Emacs Lisp Packet Archive, zu der Counterpart zu CPAN oder CTAN und kriegen eine Liste verfügbarer Pakete, die Leute für uns ausprogrammiert haben. Und dort hatte ich mir als Beispiel ausgesucht den W3. Der W3 ist ein vollständig anpassbarer, großteils undokumentierter Webbrowser für Emacs. Und wenn ihr den W3 installiert, bekommt ihr mehrere Dateien, die Lisp-Funktionen bieten, die meist mit dem Namenspräfix W3 Character Forward, W3 Character Backward, W3 Open URL, W3 Save Bookmark. Und wenn ihr den W3-Mode einschaltet, dann werden eure Tasten neu belegt, dass ihr automatisch diese Funktion aufrufen. Wir kommen nochmal zum Fazit. Also das Ding ist ein Lisp-Interpreter, bei dem irgendein Scherzkeks-Editor-Funktion eingebaut hat. Das ist nicht das Einzige, was er kann, sondern es ist die universelle Entwicklungsumgebung. Es gibt ein paar schöne Videos von so einem lustigen Französin, der macht Videos über die Features von Emacs. Der hat seine Videos auf emacsrocks.com, wo er jede 12-Minuten-Episode ein neues Feature darstellt und wie man es benutzen kann. Der hat auch Hilfestellungen, seinen Emacs das erste Mal einzurichten, denn das Problem ist, dass so ein Emacs nicht vollständig selbsterklärend ist. Und wir hatten mal einen Franzosen als Praktikanten bei uns im Büro, der hat das an seiner Hochschule gelernt, mit Emacs zu arbeiten, hat dort ganz viel Window-Management-Funktionen und Code-Formatierung benutzt und hat gesagt, Emacs makes coffee. Und damit bin ich jetzt durch, euch zu versuchen zu erklären, dass Emacs viel kann. Und das Editor ist ein kleiner Seitenaspekt.
Und also danke Markus für den Emacs-Vortrag. Du hast gemeint, du brauchst eine Viertelstunde und jetzt bist du sogar noch kurz vor der Zeit fertig.
Ich wollte direkt den Tanks zuvor, weil es ein cooles Feature ist.
Ja, Emacs, das ist so bei den populären Unix-Editoren die eine Familie und die andere Familie kommt jetzt. Nämlich hier mit Matu Vim. Ja, ich denke, du bist ja schon zu weit. Ja, das ist jetzt natürlich sehr passend, da sage ich mal nichts dazu, das überlasse ich dir. Ja, da gibt es seit ewiger Zeit Kriege zwischen den zwei Editorlager, Emacs und VI. Und dass wir hier alle so friedlich zusammen sind.
So. Also ich muss zugeben, ich habe mich mit dem Emacs noch gar nie beschäftigt gehabt, aber ich glaube, der VI bzw. Vim ist für Leute, die das noch nichts damit zu tun hatten, ähnlich abartig, wie das gerade für mich war. Ja, es gibt schon lange ein bisschen Streit zwischen Editor-Benutzern, insbesondere zwischen Emacs und VI. Wir wollen ja hier Ihnen zeigen, was eben Unterschiede sind. Und wir haben ja schon festgestellt, es gibt eigentlich nicht, wahrscheinlich nicht unbedingt den besten Editor. Und Ja, warum sind denn VI und Emacs unterschiedlich? Also Unterschiede heißen immer, dass das eine für eine Aufgabe vielleicht geeignet ist, das andere für eine andere Aufgabe. Und VI, was eigentlich eine ganz gute Unterscheidung ist, ist diese hier. Ja, Emacs hat keine Modi, wobei ich das jetzt gerade irgendwie anders...
Emacs hat viele, viele Modi.
Ja, vielleicht ist es hier einfach anders interpretiert, was als Modus gemeint ist und was nicht als Modus gemeint ist. VI hat Modi, nicht so viele, nämlich genau 3. Text eingeben, Kommandos eingeben oder eine Kommandozeile für noch weitere Kommandos. Und was mir am VI eigentlich am besten gefällt, ist dieser Pluspunkt. Und zwar, ich kann meine Finger auf der Tastatur lassen, so wie wenn ich im 10-Finger-System schreibe. Ich muss sie eigentlich nie irgendwie zu den Cursor-Tasten oder auch nicht unbedingt zur Steuerung oder sonst was umverbiegen, sondern bleib eigentlich da, wo ich bin. Das sind nochmal kurz die Kommandos von, die Modi von VI bzw. Vim. Wir haben zum einen, wenn wir starten, sind wir im Kommandomodus mit Tasten wie I für Insert oder A für Append und so weiter, kommen wir in den Insert-Mode, da können wir dann Text eingeben. Mit Escape kommen wir da raus und mit dem Doppelpunkt kommen wir in so eine Kommandozeile, in der wir dann mit Enter, also Kommandos eingeben können und dann mit Enter bestätigen können. Was ich gerade noch ganz übergangen habe, der VI, wenn ich richtig informiert bin, wurde der 1976 für eine frühe BSD-Version geschrieben, entwickelt. Und der Vim, das ist der sogenannte VI Improved, kam dann 1991, also so eine verbesserte Version. Manche Leute sind da nicht so der Meinung, aber gut. Und dann, ja, Betriebssystemunterstützung, das gibt es eigentlich für alles. Also ich wüsste jetzt nichts, kein elektronisches Gerät, wo VI nicht drauf laufen würde, wenn man das drauf anlegt.
Bitte? Auf
vielleicht. So. Genau, ihr seht hier eine ganz normale Kommandozeile, Nutzeroberfläche, habt ihr mal schwarz auf weiß eingestellt, ich glaube, das ist auf dem Beamer ein bisschen besser zu sehen. Ich benutze eigentlich immer den Vim, man startet den eben mit dem Kommando Vim und sieht dann diesen Begrüßungstext, der steht nicht in dem drin, wo was man editiert, weil sobald man in den Einfügemodus geht und irgendwas anfängt zu tippen, dann verschwindet der und man befindet sich hier drin. Ihr seht übrigens unten, wenn ihr auf diese Kästchen schaut, seht ihr, was für Tasten ich drücke. Damit, ich weiß nicht, vielleicht hilft es so ein bisschen, ist wahrscheinlich ein bisschen schneller, um das alles mitzukommen. Genau, ich bin jetzt, der Vim zeigt es mir hier unten links auch an, dass ich im Einfügemodus bin. Hier kann ich jeden Text eingeben. Es gibt das Ganze übrigens auch in der grafischen Version, nennt sich dann GVim. Sieht eigentlich ziemlich ähnlich aus, bloß dass ich da oben noch so ein paar Buttons und Menüs habe. Ansonsten ist es eigentlich genau das Gleiche, bloß mit grafischer Oberfläche. So, was es auch noch gibt, ich schließe das Ganze hier mal nochmal, falls es mich aus dem Teil rauslässt. So, was es auch noch gibt, es gibt den sogenannten Vim-Tutor, den der Jürgen schon erwähnt hat. Was es macht, es öffnet einfach einen Text, einen ziemlich langen Text zugegebenermaßen, der als Beschreibung von Vim bzw. als Tutorial für den Vim dient. Und hier sind eigentlich viele Funktionen drin beschrieben. Wenn man hier einfach durchgeht, dann kann man interaktiv in dieser Datei Änderungen machen und dadurch die Bedienung vom Vim lernen.
Das Schöne an Vim-Tutor ist, man lernt auf der ersten Seite schon, wie man auf die zweite Seite kommt.
Ja, das ist nämlich wichtig, also weil man befindet sich ja so erstmal in dem Kommandomodus und muss jetzt erstmal wissen, wie man. Aber das ist, also da passt ja doch hier unten. Hier steht J-Key so oft drücken, bis der Cursor weit genug unten ist, damit man weitermachen kann im Tutorial. Ja, bedient wird das Ganze mit den Tasten. Das hier ist so ein grafisches Cheat-Sheet. Also jede Taste tut irgendwas. So, die Basics wären erstmal dieses hier. Also ganz wichtig, die Tasten H, J, K und L. Das sind nämlich das Äquivalent zu den Pfeiltasten, um den Cursor hin und her zu bewegen. I, um in den Insert-Mode zu kommen. Escape, um aus dem Insert-Mode wieder in den Kommandomodus zu kommen.
Wenn ich Tasten binde, muss ich es an das Event schicken, das die Tasten gibt, oder das kannst du in den Character binden und auch an das Key-Event?
Weiß ich nicht.
Also ich will das Folie auch
gut. Ich verstehe, was du meinst.
Also ich hab mich da noch nicht weiter bemüht, aber ich habe zum Beispiel Neo und hast das Folie auch und da habe ich mir auch selber ein Problem, dass jetzt das A, J, K, L einfach woanders liegt.
Okay, also
man das reagiert hier. Umstellen kann, ich habe mich da noch nicht bemüht. Es gibt auch eine gewisse Tastatur-Layout, es gibt auch nochmal eine Griff angepasste Tastatur. Vielleicht wurde das auch einfach so ein bisschen rumgeguckt.
Genau, also ja, ich kann es nicht an die Keypresses, an die Keyscales von der Tastatur schicken, sondern es ist ans Layout gebunden. Ja, das hier ist übrigens so eine ganz nette Seite, die sogar für Windows wohl ist, wenn ich das richtig verstanden habe, hier VI Emulation von Visual Studio, Word, Outlook und so, aber die haben, das war falscher Klick, die haben hier eine ganz nette Reihe an Tutorials mit diesen Cheat-Sheets hier, alles auf diesen Cheat-Sheets basiert. So, jetzt hat Marco in irgendeiner alten Mail mal vorgeschlagen, was man so alles vorführen soll. Ich habe mich einfach mal ein bisschen daran gehalten. Und zwar war das erste irgendwie navigieren durchs Dateisystem oder Dateien öffnen. Ich mache das eigentlich meistens so, dass ich die einfach in der Kommandozeile öffne, also Vim eingebe und dann die Datei, die ich editieren möchte. Man sieht hier jetzt auch schon, auch der Vim hat Syntax-Highlighting, hat auch hier eine Zeilennummerierung, wenn man das haben möchte, die kann man aus- und abschalten. Ich bin jetzt hier in diesem Kommandozeilenmodus, das sieht man im Doppelpunkt am Anfang, da kann ich hier irgendwas eintippen und kann so zum Beispiel die Zeilennummerierung ein- und abschalten.
Wie viele Zeichen ein, die außerhalb des ASCII-Rahmens liegen?
Aus dem Hexadezimalcode von Unicode.
Können wir das nachher diskutieren? So, was aber auch geht, wir können einfach zum Beispiel also Doppelpunkt E ist zum Editieren einer Datei. Wenn ich jetzt einen Dateinamen angebe, dann editiere ich die Datei. Ich kann aber auch zum Beispiel einen Ordner angeben, also Punkt, den aktuellen Ordner. Dann kann ich direkt im Vim hier durchs Dateisystem browsen. Und hier oben ist gleich noch so eine kleine Hilfe dabei, was man sonst noch machen kann. Also Sachen umbenennen, löschen, sortieren, was auch immer, ausführen. Genau. So, gehen wir mal wieder in die Datei von vorhin, unser Beispiel. Wir suchen irgendwas, suchen, Befehl für suchen, slash, und dann das Suchwort. Was gibt es denn hier? Wir suchen mal nach Print. Dann, ich habe schon eingestellt, dass er mir Suchergebnisse markiert. Ja, dadurch werden jetzt hier das Suchwort hervorgehoben. Man kann auch mit Regular Expressions hier angeben als Suchwort. Das ist sehr, sehr nützlich. Insbesondere im Zusammenhang mit Suchen und Ersetzen, also Substitute. Wollen wir das gleich machen? Ja, können wir eigentlich mal machen. Also wenn ich jetzt hier irgendwie, ja, wenn sich der Methodenname printf geändert hätte in irgendwas oder ich das auf ein anderes System portiere, wo das nicht mehr passt, kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte alles, also Prozent hier für den gesamten Text, S für Substitute und jetzt printf möchte ich ersetzen durch, weiß nicht, irgendwie sowas. Und dann werden alle diese Vorkommnisse durch diesen neuen Wert hier ersetzt. Auch hier Regular Expressions.
Das war jetzt nur einmal pro Zeile.
Genau, das war jetzt nur einmal pro Zeile. Also wenn ich nochmal zurückgehe, dieser Befehl hier, wenn ich jetzt irgendwie dieses printf öfter pro Zeile ersetzen möchte, müsste ich zum Schluss noch ein G hinschreiben. Da kann man alles Mögliche noch machen. Also sagen, dass er bei jedem nachfragt, dass er bei jedem Vorkommnis nachfragt, ob ich es ersetzen möchte oder nicht. Genau, ist alles Mögliche. Noch kann man da weitermachen. Ich überspringe jetzt so die weiteren Grundlagen, weil ich glaube, das wird jetzt sonst zu lange dauern. Ich mache das nochmal neu auf hier. Aber was ich noch zeigen wollte, war, Marc hat auch vorgeschlagen, ja, wie ist das mit Tabs oder sowas? Vorhin haben wir bei Notepad++ schon gesehen, es gibt Tabs. Die gibt es im VI auch. Ich mag sie nur nicht so. Also ich kann jetzt zum Beispiel einen neuen Tab aufmachen mit Tab New und habe dann, man sieht ganz oben, ist jetzt ein neuer Tab hinzugekommen. Mit GT kann ich zum nächsten Tab wechseln, beziehungsweise ich glaube Groß G, also Klein G, Groß T zum letzten Tab. Also es gibt sehr viel zu lernen und auswendig lernen. Und ich glaube, jeder, der ein Vim oder VI benutzt, der beschränkt sich eben so auf so sein Subset von Befehlen, um das sinnvoll benutzen zu können, weil es einfach meiner Meinung nach zu viel gibt, um alles zu machen. Aber wenn man sich so seine Sachen aussucht, die es effizient machen, dann ist es eigentlich eine klasse Sache. Genau, ich mag die Tabs nicht so, habe ich gerade schon gesagt. Was ich viel lieber mag, ist Splits. Also wenn ich jetzt noch eine zweite Datei aufmache, dann kann ich die in dem Bild splitten, so wie hier. Dann habe ich jetzt unten die erste Datei, die ich aufgemacht hatte, und oben diese zweite Datei, die ich aufgemacht habe. Und das Ganze geht horizontal und vertikal. Kann die Sachen auch verschieben und mehrmals splitten, alles Mögliche machen. Also das benutze ich deutlich lieber als Tabs.
Kannst du auch im Notfall öffnen? Also über SSH was aufmachen, was dann CPC, ja, bei NetRD, das Explorer, den am Anfang gezeigt hat, so ziemlich alles kann. Vielleicht braucht man
So, um jetzt Dateien zu vergleichen, gibt es zum Beispiel auch das coole Tool WimDiff. Da gebe ich einfach die Dateien ein, die ich vergleichen möchte, und dann habe ich hier so ein interaktives Diff, das mir die Unterschiede zeigt. Also hier ist rot markiert, was in dieser Datei anders ist als in der anderen. Genauso da unten. Netterweise blendet der mir hier gleich noch aus, was alles gleich geblieben ist. Ich kann das, wenn ich hier auf dieses Plus gehe und die Leertaste drücke, dann wird mir das wieder eingeblendet. Aber erstmal ist es draußen, das heißt, so Sachen wie Code folden und so funktioniert auch wunderbar. Ich glaube, ich bin langsam am Ende meiner Zeit. Genau, dann muss noch kurz erwähnen, es gibt auch noch hunderte von Plugins und es gibt auch viele Möglichkeiten, andere dass man andere Programme dazu bringt, sich so zu verhalten wie den Vim, wie der VI oder Vim, zum Beispiel der Browser oder andere. Ja, geht alles. Aber nachdem wir hier unsere Zeitslots haben, können wir nachher vielleicht noch ein bisschen drüber diskutieren. Und ich
gehe einlassen.
Es gibt Tassen, ja, ich wollte eigentlich eine mitbringen, da ist so ein Cheat-Sheet drauf, wie Eier, und die habe ich vergessen. Ah genau, jetzt möchte Phil was zum NVI sagen. Ich finde nämlich meinen Dienstag.
Ja, das kam dann über die Mailingliste auf, dass ich was dazu sage. Aber erstmal wollte ich noch kurz was zum Emacs ganz kurz sagen. Und zwar gibt es da auch den MG. Das ist sozusagen eine C-Implementierung von Emacs, da ist rein nur der Editor ohne Lisp und alles. Also es ist wirklich nur ein Editor mit Emacs-Tasten sozusagen, also wie man Emacs benutzt. Falls jemand nicht so ein riesen Lisp-Environment haben will, ohne wo so ein Editor nur so dran geflatscht wurde, sondern es ist wirklich einfach nur ein Editor. Genau, zum NVI, da kam die Frage auf, was ist das, was ist der Unterschied, wieso will man den benutzen? Also, wenn man den Vim anschaut, der Matu hat es halt wirklich nur vielleicht 1% vom Vim gezeigt. Die schreiben nicht mal in die Manpage rein, was für Funktionalitäten das hat, sondern eine eingebaute Hilfe. Und diese Hilfe ist, glaube ich, hunderte von Seiten lang. Also keiner benutzt wahrscheinlich mehr als 10% vom Vim. Und das finde ich halt nicht so toll, vor allem, wenn ich aus einer Security-Umgebung komme und ich will etwas Kleines, Überschaubares. Und da ist halt sowas wie der NVI. Der NVI ist eine neue Implementierung vom ursprünglichen VI und ein bisschen erweitert, aber der kann auch schon recht viel. Aber was er halt nicht kann, ist zum Beispiel, er hat kein Syntax-Highlighting, der kann kein Recording, also man kann bei Vim auch Sachen, seine Tastaturen, die man gerade, also seine Aktionen aufnehmen und dann widerspielen. Das ist eigentlich ganz praktisch, kann man so halt Makros bauen. Man kann auch Makros machen in NVI, aber das ist ein bisschen komplizierter. Also das Ganze ist viel kleiner und überschaulicher. Man kann die Manpage mal kurz in ein paar Minuten durchlesen und hat eigentlich die meisten Funktionalitäten, die man halt wirklich braucht. Also ich persönlich, ich benutze wahrscheinlich 90% vom NVI, aber vielleicht 5% vom Vim. Deswegen benutze ich den Vim. Genau, das war alles so zum NVI.
Ich muss diesen Krieg nochmal rausholen, dass es auch eine Emulationsschicht der VR- und MIM-Tasten, wo man das für Emacs gibt. Ich habe es schon spontan auf dem Paketmanager gefunden. Leider habe ich mich nicht geschafft, die Major- und Minor-Modes zu erklären und zu verstehen, warum das cool wäre, so zu machen.
Ja, schön die Ergänzung. So findet dann doch irgendwie alles wieder zusammen. Selbst Emacs und VI vereinen sich im Valero-Mode. Ja, der Phil hat eigentlich schon eine richtige Überleitung gebracht zu mir. Jetzt kommt nämlich Ed und Ed ist winzig im Vergleich zu den anderen Editoren. Ed ist vor allem auch alt. Ed ist 15 Jahre älter als ich. Und ED, also Ed ist der Editor. Und nicht mal, ursprünglich nicht mal der Editor, sondern nur der Editor. Ed ist der Editor, mit dem Unix geschrieben worden ist. Also anfangs alles Unix. VI, wie man gehört, ist ja schon in den 70er Jahren rausgekommen. Ed gibt es seit Ende der 60er Jahre. Und Mitte der 80er Jahre, also in der Zeit, wo ich dann geboren worden bin, da war die übliche Meinung, dass Ed veraltet ist. Aber Ed lebt immer noch. Und letztes Jahr im Herbst hat Doug McIlroy, also einer von den ursprünglichen Entwicklern von Unix, hat auf der Mailingliste geschrieben, wie angemessen Ed doch immer noch ist, wie elegant er ist und dass die tausende Tastenkommandos, die so moderne Editoren haben, das brauchen wir alles gar nicht, weil Steuerung C, Steuerung D, Steuerung Ed ist eigentlich schon over genug, mehr brauchen wir gar nicht. Ja, also Ed ist immer noch nicht tot. Ich muss schneller warten. Also die meisten, die früher Ed benutzt haben, benutzen heutzutage nicht mehr Ed, sondern benutzen Sam oder ECMI. Das sind Editoren aus Play 9. Sam ist so ähnlich wie Ed, aber ein bisschen grafischer. Und ihr werdet gleich sehen, Ed ist nicht allzu grafisch. Und es liegt daran, dass es damals einfach nur keine Grafik gab, sondern ein Computer war so groß wie ein Schrank, der war irgendwo so ein Mac. Und benutzt hat man über Hardcopy-Terminal, das war Tastatur und Drucker hinter dran. Da ist endlos Papier rausgekommen. Und deshalb hat man keine Anzeige in der Datei gebraucht, weil das war ja alles auf dem Papier. Und wenn man irgendwie noch was sehen wollte von weiter oben in der Datei, dann hat man halt das Papier ein bisschen vorzogen und hat geguckt, wie das da aussieht. Ich zeige euch das mal, indem ich jetzt starte. So, jetzt sind wir in Ed. Ed ist ein Zeile-Editor. Das heißt, alles basiert auf der Zeile. Alle Befehle von Ed, es gibt etwa 30 Befehle, die Ed hat, die sind alle genau einen Buchstabe lang. Da ist das kleingeschriebene Alphabet quasi ausgereizt. Also es sind 5 Buchstaben, die sind nicht belegt. X, Y, Z und B und O. In der Variante, die ich hier verwende, da ist B und O noch belegt. Das ist eine neue Ergänzung, um eben Teile der Datei auszugeben. Weil heutzutage auf so einem Classy Terminal, da kann man eben nicht mal geschwind im Ausdruck gucken. Genau, aber das heißt, quasi das ganze kleingeschriebene Alphabet ist benutzt und dann halt ein paar Großbuchstaben, die Abwandlungen von gleicher Kleinbuchstaben sind. Das hier ist so eine Übersicht, da steht eigentlich alles drauf, was man wissen muss, um Ed zum Bediener. Ansonsten, Manpage ist quasi eine vollständige Referenz. Mehr braucht man nicht. Ed ist äußerst simpel und eigentlich hätte man das als erster Editor erklären können, weil man muss eigentlich gar nichts wissen. Aber er ist ungewohnt für euch, denke ich mal. Und deshalb erklären wir ihn erst jetzt. Ja, dann öffnen wir doch mal eine Datei. Also E ist das Kommando zum Datei öffnen. E kommt von edit. Und dann sage ich, ich will irgendeine Datei editieren. Zum Beispiel, so, jetzt habe ich die Datei geöffnet, wie man sieht. Man sieht es da drin, er schreibt hin, wie viele Bytes er gelesen hat. Das ist so ziemlich das Ausführlichste, was Ed sagt, weil Ed ist nicht so arg gesprächig, der hat es halt so im Sprecher. Wenn er mal irgendwie was zum Sagen hat, dann, Moment, das, Entschuldigung, ich muss nochmal reingehen. Jetzt hätte ich mir was überlegen sollen. So, dann sagt er Fragezeichen. Also ich habe hier gesagt, hey, KFD geöffnet öffnen will, die gibt es nicht. Und was er sagt, ist Fragezeichen, weil er versteht es halt nicht und ich weiß ja, was ich falsch gemacht habe. So. Die passende Antwort auf Fragezeichen ist, ich überlege mir, was ich will, und dann sage ich es ihm so, dass es ausführen kann.
Musst du sagen, wie heißt es, wenn du
Befehl zu erstellen oder eine Datei? Wie sollst du diese Datei haben? Er sagt es, weil er geöffnet ist und er weiß nicht, was er machen soll. Ich müsste hier Groß-E verwenden und sage Fu. Dann macht das ohne zu muckern, aber er gibt trotzdem eine Ausgabe und die sagt, Fu gibt es noch nicht. Also wenn es Fu schon gäbe, ich kann ja mal Fu leer abspeichern mit W wie write. Jetzt ist Fu gespeichert, 0 Bytes groß. Jetzt gehen wir raus. Nochmal rein und sage jetzt add Fu. Und dann lädt er die 0 Bytes. Also ihr dürft euch da nicht so arg irritieren lassen von der Aufgabe. Es gibt halt das, was ihr eingebt und es gibt das, was er ausgibt, aber das kann man nicht unterscheiden, außer man weiß, was was ist. Okay.
Welche Zeichen hat es vorhin?
Zeichensatz? Also sowas, das interessiert ihn eigentlich gar nicht, sondern der liest Bytes und gibt Bytes aus und er versteht halt bestimmte Befehle, die ein Zeichen lang sind und sonst ist ihm eigentlich alles egal. Gut, dann legen wir mal eine Datei an. Also hello.c gibt es noch nicht. Ich will was einfügen, deshalb verwende ich das Kommando a. A fügt nach der aktuellen Position ein und am Anfang war meine aktuelle Position Zeile 0. Jetzt füge ich ein, zum Beispiel, also ich schreibe hier einfach ein ganz einfaches C-Programm. So, also bisher habe ich in dem Bereich zwischen A und hier unter habe ich Text eingegeben und jetzt will ich die Eingabe beenden. Also Ed hat auch Modes, nämlich einen Control Mode und einen Eingabe Mode. Um aus dem Eingabe Mode rauszukommen, muss ich den Punkt verwenden und jetzt bin ich wieder im Control Mode. Also das zwischen A und der Punkt, das hat in den Buffer übernommen und jetzt kann ich wieder einen Befehl eingeben, zum Beispiel W. Dann schreibt er das raus, das sind 68 Bytes.
Wie schreibt man einen Punkt in der Zeile?
Ein Punkt alleine in der Zeile müssen wir Backslash davor machen. Okay, dann gehen wir mal hier raus. Na. Und kompiliere das. Und er sagt mir, oh, da passt irgendwas nicht. Ach, Exit undeclared, aber ich habe mich vertippt. Eigentlich wollte ich ja Return 0 schreiben. Okay. Jetzt würde ich das so machen, ich suche einfach nach Exit. Also auch mit Slashes, wie wir es vorher gesehen haben. Dann gibt er mir die Zeile aus, in der er jetzt gerade ist. Und wenn man wissen möchte, welche Nummer, das ist Zeile Nummer 7, schreibt mir ganz vorne hin, Exit 0. Und da kann ich jetzt ersetzen mit S, das S-Kommando, haben wir vorher auch schon gesehen, beim VI, der eben viel von Ed übernommen hat. Und ersetzt Exit durch Return. und er gibt mir das Ergebnis aus. Ich speichere, schließe und probiere es nochmal. Und sieht gut aus, also scheinbar funktioniert das hier. Okay, was sagt die Zeit?
3 Minuten.
Hab ich noch. Dann lassen wir das hier mit dem Billigbeispiel, gehen ein bisschen vorwärts. Ah, vielleicht noch einmal. Ich kann hier, die Datei ist wieder geladen, ich kann sie mit n ganz ausgeber nummeriert und kann hier auch Shell-Befehle ausführen, wie zum Beispiel wc %, % wird auf der Dateiname ersetzt. So kann ich das Kommando wc auf den Dateinamen ausführen und das sagt mir, wie viele Zeiler, Worte, Bytes da drin sind. So könnt ihr auch hier make ausführen. Make hello. Ja, ist up to date, okay. Das Kommando grep kommt direkt aus add raus. Und zwar ist es einfach ein eigenständiges Kommando für einen add-Befehl. Und zwar der add-Befehl, der ist gets global Kommando, irgendeine regular expression und print. Wir können das hier machen. Die regular expression könnte zum Beispiel sein a. Es gibt eben alle Zeilen aus, wo A drin ist. Oh, ist so blöd. Okay. I gibt es öfters. Man kann nicht wunderbar Skripte, zum Beispiel so. Wo war's? Also muss ich I. P. Und dann pipe at log.c. Und dann gibt er das einfach aus. Und wenn mir jetzt hier die komische 70, also den Byte-Count nicht haben will, dann muss man hier Minus eingeben. So, der Quellcode von Edge sind etwa 2500 Zeilen in C, mehr ist das nicht. Wir können den hier mal öffnen. So viel Bytes. Und jetzt können wir hier mit B erste Zeile gehen. Mit B kann man da schrittweise durchhüpfen. Das ist alles noch nicht so interessant. Hier ist main und dann gibt es für jedes Kommando gibt's eine eigene Funktion. Und so weiter. Ich möchte hier nur zwei Beispiele zeigen. Und zwar, wenn ich jetzt alle Funktionen, die da drin sind, mir auflisten lassen will, dann kann ich das mit add machen. Über ein bisschen komplizierter Ausdruck. Ich sage in alle Zeiler, also gglobal, in alle Zeiler, die mit der öffnenden geschweiften Klammer anfangen, möchte ich machen. Und zwar ist das immer der Start von der Funktion nach den Encoding-Konventionen. Ich gehe zwei Zeiler früher und also zwei Zeiler vor, dann bin ich da bei der Typ-Deklaration. Ersetze jetzt das Zeilenende, da füge ich Leerzeichen ein. Dann als nächstes füge ich die zwei Zeilen zusammen, also die Zeile, da haben wir Leerzeichen hinterher gemacht, füge die nächste Zeile hinterhin. Das mache ich mit J wie Join. Und dann gebe ich sie mit Zeilennummer aus. Und was passiert ist, er listet mir alle Funktionen, die da drin definiert sind, listet auf. Ich habe die zwei Zeilen, also der Typ und die Definition selber, war dann zwei Zeilen, habe ich zusammengefügt mit Leerzeichen. Davor ist die Zeilennummer. Solche mächtige Operationen sind in Summe eigentlich ganz kleinen Editor ziemlich cool möglich. Und ein zweites Beispiel, das ist in einem Forum gekommen und ich finde das ein schönes Beispiel, weil ich weiß kein anderer Editor oder kein anderes Programm, dass das auf die gleiche Weise so schön umsetzen kann oder überhaupt umsetzen kann, ohne dass man speziell was dafür programmiert. Und zwar, das Problem ist, ich suche ein Programm, das per regular expression einen String in einer Datei sucht, bei einem Match gehe n Zeilen weiter und ersetze dort ein Wort durch ein anderes. Also wir suchen in der Datei irgendwo ein bestimmtes String, gehe dann ein paar Zeilen weiter und ersetze da eins durch das andere. Und das geht in add in my one-liner und zwar, ich skripte das, ich sage printf, also der Befehl, der bei add rein soll, den schreibe ich hier dann rein und sage dann nachher sowas. Also nachher soll add das in der Datei machen und hier mein Befehl ist, wir suchen einen String oder irgendeine Regular Expression foo. Gehe dann plus 9, 9 Zeilen weiter und ersetze dann mit dem S-Kommando bar durch cooks. Und dann können wir das noch speichern. Also es ist ein One-Liner, weil ich hier halt printf verwende mit dem Zeilenbruch. Damit habe ich das Problem gelöst. Und das kann ich jetzt halt auch auf tausende Zeilen anwenden, tausende Dateien anwenden, was in der interaktiven Lösung halt nicht möglich ist. Also wenn jemand weiß, wie man das Problem auch noch auf andere Weise ähnlich kurz löst, das würde mich wirklich interessieren, ob das andere Editoren auch können. SED kann es zum Beispiel nicht. SED-I, das wird heutzutage fast immer eingesetzt, wenn man eigentlich früher Add benutzt hat. Aber SED kann es nicht, weil SED nicht so mit plus 9, da kann man nicht einfach Zeile nach vorne oder nach hinten springen. Weil SED immer so einen Zyklus hat von Zeile einlesen, auf der Zeile was machen, nächste Zeile. Also SED kann das Problem so nicht lösen. Und wenn jemand weiß, wie man es sonst noch machen kann, das würde mich interessieren. Ja, das war jetzt ein rechtes Gehetze durch Add. Wie sieht's aus? Ja, wahrscheinlich habe ich schon halb und überzogen. Dann würde ich sagen, Frage gibt es wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich sind wir gar nicht hinterherkommen, aber es gibt ja Aufzeichnungen. Guckt euch das in Ruhe nochmal an. Das Schöne an Add ist, man sieht ja die ganzen Befehle, die eingeben. Es ist alles auf dem Terminal zum Seher, was ich gemacht habe.
Ich habe schon gedacht, dass ich die Leerzeichen, wenn der Zeile haben würde.
Was bitte?
Das Leerzeichen und wechsle die Zeile und bekomme ich nicht auf der Halle.
Backslash?
Achso, ich habe immer Fragezeichen. Ich muss schon sagen, ich darf das vollziehen.
Also wenn Fragezeichen kommen, dann war für mich natürlich immer klar, was passiert ist. Für euch nicht, wenn ihr das nachvollziehen möchtet. Es gibt im Add das Kommando H, das gibt es dann auch nochmal lesbar aus. Und mit Groß H kann man das sogar als Default einstellen. Aber wer braucht das schon? Also echt, wer Add benutzt, braucht sowas nicht. Ja, das war klar, dass die Frage jetzt kommt, ob ich ständig mit Add editiere. Nö, es ist nicht so, dass ich es im Normalfall benutze, ein VI, sowas ähnliches wie der Phil benutzt, außer ein minimalistischer VI. Für mich geht es eigentlich auch gar nicht darum, mit Add täglich zum Editieren, sondern mir geht es darum, dass man Add mit Add editieren können sollte. Zum einen, weil es verdammt cool ist, einen Eindruck schindert. Aber zum anderen, Add ist eben die Grundlage von ganz vielen Tools in Unix und wenn man Add kann, dann versteht man auch die anderen Programme viel besser. Also, falls ich mal kein VI hätte, könnte ich auch einen Tag lang mit Add programmieren, aber es ist halt nicht so komfortabel, wie ihr wahrscheinlich festgestellt habt.
Wir hatten auch mal eine IT-Security-Vorlesung, so eine Übungsaufgabe, wo man mit so einer Shell gearbeitet hat, dann hast du halt keine so N-Curses oder so, aber es ist sehr praktisch, irgendwie eine App bedienen zu können und da irgendwelche Dateien auf dem Server zu machen, die man.
Ja, also Add liest bloß einen Stream von Bytes und gibt einen Stream von Bytes aus. Da gibt es nichts Grafisches, das funktioniert ohne N-Curses in jedem Terminal überall.
Also, ihr wart jetzt nicht, dass du ein Add-Package-Archive benennen kannst, aber gibt es Webseiten, die kompliziertere Befehle sammeln zur praktischen Anwendung?
Add-Befehle, komplizierte Add-Befehle. Also, ich glaube, das gibt es nicht. Also, für SED gibt es sowas. Fast alles, was in SED funktioniert, kann man in Act auch benutzen, also die Unterschiede sind nicht so groß. Aber ich glaube, so Sammlungen gibt es nicht, weil entweder man kann da nicht und dann weiß man, wie es geht, oder man interessiert sich nicht für ihn. Und wegen dem löst sich das Problem meistens auf dem Weg. Ja, der Phil wollte noch was erzählen, weil der Phil, also Ed ist ja ein Zeile-Editor und der Phil, du darfst schon mal langsam vorkommen, dem war Ed irgendwie Ed gut genug und das G-Kommando, das so was mehrfach anwendet, das wollte auch rekursiv eine Schachtel und so und dann hat er damals sich halt ein besserer Ed mal geschwind programmiert. Ich meine, der Phil ist ja ein Profi und der macht es dann in Perl, dann braucht man keine 2.500 Zeile, sondern, also, aber du kannst wahrscheinlich selber erklären, wie gut du das gemacht hast und wie wenig Code das ist.
Ja, also, wollen ist ein bisschen übertrieben. Ich habe mal Milo dann im Gespräch gesagt, dass er sowas gemacht hat und er hat mich mehr oder weniger gezwungen, jetzt dass er jetzt nichts dazu sagt. Also ich habe mal, also das hat angefangen mal vor ein paar Jahren, ich war ziemlich unzufrieden mit dem BIM, weil, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, wir waren einfach zu groß, ich schmeiße jetzt auch mal das B-Wort raus, war mir zu blautig. Und aber NBI damals, ich war einfach so sehr an Syntax-Highlighting gewöhnt. Und da konnte ich irgendwie nicht weg. Also wollte ich irgendwie so einen Mischmasch-Editor, wollte ich, den gab es aber nicht. Ich wollte halt sowas mehr wie ein Simplicity, wie ein BI, aber auch noch mit Syntax-Highlighting. Und was ich halt auch noch wollte, ist, ich wollte sozusagen sowas wie jetzt diese Ad, die man gerade bei Milo gesehen hat, aber wenn man jetzt den Text ausgibt, also wenn jetzt hier zum Beispiel den Komma B ist das? Okay. Dass man jetzt prinzipiell trotzdem wie mit dem VI da drin jetzt editieren könnte, also grafisch wie in M-Curse sozusagen. Das war sozusagen mein Ziel. Soweit bin ich nicht gekommen. Ich habe jetzt auch nicht einen kompletten Add und sowas nachimplementiert, aber ein paar so das G-Kommando und solche Sachen habe ich noch gemacht. Und ich habe auch eine rudimentäre Syntax-Highlighting noch gemacht. Also, wenn wir jetzt zeige ich mal kurz das vielleicht das Syntax-Highlighting. Was war's? Test.c, genau. Ich habe das jetzt, ist nicht ganz kompatibel mit dem Add. Ich habe mich ein bisschen noch mehr an die VI gehalten und aber das, ja, also mit V.
Noch Schweizer.
Ja, es war echt, glaube ich, noch Schweizer. Also es gibt keine Byte-Counts und solche Sachen raus. Aber ich habe so eine Art Visual Mode. V ist ja eigentlich beim Add ist ja sowas wie es geht, bloß das Reverse, also alle Zeilen, die nicht dieses Pattern matchen, ist eigentlich beim Add, bei mir ist V Visual, also Reverse. Und dann kann ich dann zum Beispiel jetzt die komplette Datei ausgeben. Und dann macht er auch noch Line-Numbers hin und macht das Ganze noch schön mit Syntax-Highlighting. Das war sozusagen das eine, was ich da noch so hinzugefügt habe. Und das kann man natürlich jetzt auch zum Beispiel wenn man in der Pipe benutzen. Und bei mir, achso, und was ich noch hinzugefügt habe, auch, dass man einfach Kommandos hintereinander schreiben kann. Also brauchst keine Newline oder sowas. Weil jetzt beim Add bräuchte man jetzt zwischen dem V und dem %P bräuchte man eine Newline, so wie man es dann vorhin bei Milo mit dem One-Liner gesehen hat, allein auf dem Backslash N dran. Das könnte man jetzt hier ohne Newline machen. Achso, stimmt, ja, danke. Ja. Genau, und dann gibt er das prinzipiell einfach so aus. So, genau, jetzt lege ich mal kurz eine Datei an, dann nehme ich die VI, das ist mein normaler Editor. Sagen wir jetzt mal, wir haben halt so eine Hello World, Blub, Hello, Bla, Blub. Beispiel. Ja, end. Okay, dann mit dem rekursiven. Ah, Moment, warte mal. Ich kann erstmal kurz die Datei aus. Genau, und jetzt wenn man zum Beispiel, wenn man zum Beispiel nur die Zeile ausgeben will, also blub, aber nur die Zeile, wo auch noch ein bla beinhaltet, das wäre dann sozusagen nur diese Zeile hier, dann kann man das machen, also man macht, man sucht an den blub, wird das so, und blub, ne, machen wir es andersrum, also blub, aber es hat kein hello, machen wir es so rum, genau, also es soll jetzt nur diese Zeile hier unten ausgehen, dann kann man erstmal nach dem blub suchen. Und jetzt, normalerweise ist es ein V beim Add, bei mir ist es jetzt, da ist ein großes B, dann sagen wir kein Hello und das Ganze gibt man dann aus und dann gibt es dann nur die Zeile mit dem, wo kein Hello matcht, aber wo Blub matcht. Und das kann man halt beliebig lang rekursiv machen und das Ding ist auch ein bisschen verbuggt und so, weil ich das nicht alles ganz so super programmiert habe, aber prinzipiell sollte man hier noch dann, also das Ganze noch eine Reihe von Commands angeben, die er dann alle in dieser gematchten Zeilen dann ausführt. Also soll man zum Beispiel li durch hello world ersetzen und das Ganze dann noch printen, funktioniert nicht, sollte funktionieren. Genau, das war zumindest die Idee. Ja.
Wie funktioniert das Syntax-Highlighting
dann? Das Syntax-Highlighting?
Nur für C oder wie geht das?
Nee, also das Syntax-Highlighting, das ist mit händisch hingehackt. Also ich habe das jetzt hier, da gibt es noch die Datei syn.pl, das habe ich vorhin mal Syntax-Highlighting mal rausgezogen, damit man ein eigenes Pipe-Programm hat. Also kann man jetzt hier test.c einfach durch syn.pl raus durchhauen und dann macht er das. Also ohne die Zeilenumgebung und es sieht ganz einfach aus. Okay. Also, das ist jetzt ein bisschen eine große Schriftart. Wie gesagt, das ist vor vielen Jahren entstanden. Also genau, also ich habe einfach mir die paar Control Structures aufgeschrieben. Hier, also for each und so weiter, zwei verschiedene Arten von Kommentaren. Hier verschiedene Introids und sowas. Und dann die Farben sind dann durch Shell Commands, also T-Put, Setup und so weiter. Also und das kann man dann matcht hier durch Regular Expressions und Zeug. Und das war's schon. Also das war schon Syntax Highlighting, das ist 63 Zeilen. Also wenn wir jetzt mal, was war es jetzt nochmal? Genau, T-Put. So, jetzt haben wir eine rote Shell sozusagen. Und das lasse ich jetzt mal so. Also mit 9 kann man wieder zurück auf die Phase. Ja? Okay.
Das war die grüne schöne Farbe.
Das war mal schauen, was grün ist hier.
Was war das jetzt in deiner
Dashboard? Green.
2.
Achso, noch eins ganz kurz, wenn jemand irgendwie Lust hat, das ist eine ganz coole Aufgabe, eine Programmiersprache kennenzulernen, weil das ist auch darunter entstanden, weil ich Perl lernen wollte. Und ich habe jetzt heute Mittag mal mich mal kurz hingesetzt, das Ganze mit Lua nochmal geschrieben und ich habe es nicht komplett alles genau die gleiche Funktionalität, aber ich habe in recht kurzer Zeit, also das rekursive G und so weiter, ziemlich schnell implementiert. Also gerade mit Skriptsprachen geht es sehr schnell, weil du brauchst kein Pattern Matching machen, das macht die Skriptsprache für einen. Man kann einfach, die haben ja schon ein regex Command, also genau, das ist ja direkt eingebaut und bei Lua hast du also String.match oder sowas, dann kann man sowas ziemlich schnell selber coden, falls mal jemand Lust drauf hat.
Ja, also was der Phil sagen will, ist, sein Editor ist ja noch nicht ganz fertig und wer sich da jetzt berufen fühlt, der soll sich einfach bei ihm melden und das das tolle Kommando, das er vorher vorgestellt hat, dann auch noch fertig umsetze. Ja, also danke viel für deinen Vortrag. Freut mich ganz arg. Also einmal für die grüne Shell jetzt und zum anderen, dass du deinen Pet-Filz-Editor vorgestellt hast. Ja, so kommen wir zu unserem letzten Vortrag. Und zwar nochmal ein selbstgeschriebener Editor. Einer, der scheinbar vollständig ist. Aber das werden wir ja gleich rausfinden. Auf jeden Fall ist der Editor letztendlich der Auslöser zu dem Editor-Battle heute gewesen. Da in dem Vortrag zu den Turtle Graphics der Marco den Editor benutzt hat und hat das gestorben. Und wir haben alle geguckt und haben verstanden, was da passiert. Und er hat dann so erwähnt, ach, ist ein Zeile-Editor und habe gedacht, oh, ein Zeile-Editor, ja? Kenne ich irgendwoher, interessiert mich. Und deshalb jetzt zum Abschluss als Schmankerl nochmal ein Editor, der ein bisschen anders ist als die, die wir bisher kennengelernt haben und auf jeden Fall interessant, wie ich finde.
Okay, danke für die Einleitung. Mein Editor, der ist jetzt eine ganz andere Zielgruppe, also der VI, IMAX, die sind irgendwie Millionen von Nutzern, der da hat einen. Ist auch genau auf den einen Nutzer zugeschrieben. Das heißt, da gibt es da vielleicht manchmal, ja, es ist vielleicht von der Usability genau für diesen User richtig. Du hast vorhin gefragt nach einer Möglichkeit, so Zeilenabhängigkeiten einzubauen. Also in meinem Editor wäre das drin. Ich habe nämlich die reguläre Expression-Suche untersetzen zusammengebastelt, bevor ich wusste, was es eigentlich ist. Und da gibt es dann dieses, also wenn ich ein bestimmtes Character an einer Position XY suche, wobei dann X eben in X-Richtung ist und Y nach oben und unten, dann könnte ich mir so zusammensetzen, irgendein bestimmtes Wort hat an einer bestimmten Stelle und in einem bestimmten Abstand soll dann weitermachen. Genau. So, weil hier jetzt nicht aus der Zeit rauskommen, muss man so die Grundaufgabe. Mein Editor, der heißt Credit. Und ich fange an mit dem leeren Text. Erstmal eine kleine Hilfsfunktion. Also ja, wenn das einer nicht weiß, wie es geht, kann man so nicht helfen oder sonst irgendwie weiter. Und mit dem kann man eigentlich schon alles machen. Jetzt ist das Ding natürlich noch ein bisschen mächtiger. Ich help all, also zeige alle Kommandos, die möglich sind. Dann sind wir irgendwo da. Und für jeden von diesen Befehlen gibt es halt dann auch eine Hilfsseite. Wobei ich der Meinung bin, dass guter Code eigentlich die beste Hilfe ist. Also man kann dann einfach sagen, help, was weiß ich, oh. Dann Override, dann wird halt hier beschrieben, was wir machen. programmiert in MATLAB ursprünglich und jetzt in Octave weitergemacht. Ja, wenn man schon lacht, also schön bei der Vorbereitung auf den Vortrag bin ich zum Beispiel auf folgende Hilfsfunktion gestoßen, help. Line Mode, also nachher zeige ich noch, wir haben da verschiedene Modi, so ähnlich wie der VI. Und da gibt es dann 2D-Modus und die Hilfe dazu ist, ja, RS have other meaning und I and D also, but only slightly different. Also probierst halt aus, wird schon irgendwas passieren.
Also wie kannst du in deinem eigenen Editor auf irgendwas stoßen, dass du komisch findest?
Dann bin ich ja wieder aus. Also ich habe den Editor angefangen irgendwo zu programmieren, als ich das erste Mal mit dem VI in Verbindung gekommen bin, also vor über 20 Jahren, weil ich gemeint habe, das lerne ich nie. Und ja, dann ist das halt so über die Jahre gewachsen und jetzt, ja, so nach 20 Jahren programmieren immer mal wieder und ab und zu Pause machen, kann ich mich nicht mehr an alles erinnern, was ich da gemacht habe.
Nach deinem Hobby nicht gelernt zu haben?
Ich habe das gelernt, aber also ich benutze den auch sehr gerne. Aber ich bereue es auf jeden Fall nicht, da selber was geschrieben zu haben, weil das Ding einfach Features hat, die man sonst nirgends findet. So, und jetzt erstmal draußen durchs Verzeichnis. Also wir haben hier auch einen Tab-Modus, beziehungsweise viele Tabs. Bisher ist nur das erste Tab belegt. Und ich gebe jetzt einfach mal C ein und dir heißt dann such das Directory. Und wenn man jetzt mal Tabs anguckt, dann habe ich jetzt im ersten Tab das, was ich ursprünglich geschrieben habe, im zweiten ist das gesamte hier als Text abgespeichert. Und da war es irgendwo bei Temp, glaube ich. Genau, das ist jetzt.
Wie muss ich den Prompt richtig lesen?
Bitte?
Wie muss ich den Editor-Prompt lesen?
Achso, der Prompt, das ist ein Feature, das sonst kein Editor hat. Das Prompt, das zeigt noch ein bisschen die Stimmung an. Also wenn ich jetzt zum Beispiel suche nach, gehen wir mal in die erste Zeile, suche nach Credit und ich finde es. Also die Stimmung geht, glaube ich, bis plus 10 und minus 10 und also man kann das auch die Stimmung so verändern, indem ich dann oder dann, wenn er zu lustig ist, dann holen wir ihn wieder runter. So, und jetzt lade ich einfach das Programm, den Text, der in der Zeile steht, die gerade markiert ist. Und jetzt, wo ist sie denn? Dann gehe ich zu Tab 4. Tab 4. Und habe jetzt hier eine in Dot-Darstellung, einen Graphen. Den editiere ich jetzt. Mal gucken, ob er da so was sagt. Das heißt einfach, er nimmt jetzt den Text, der da ist, und schmeißt ihn in einen Grafeditor rein. So. Also dort, brauche ich jetzt nicht erklären. Er kann jetzt in diesem komplizierten Graphen, meistens ist der zu kompliziert, um auf einer ASCII-Seite 20x80 darzustellen, kann er bestimmte Features extrahieren und jetzt hat er gerade den Graph durchsucht und sozusagen die am weitesten von außen weg sind, in die unterste Zeile geschrieben und so weiter nach oben gegangen. Also man kann sich vorstellen, ich habe da einen riesen Baum, ich schneide die Blätter weg, dann schneide ich die äußersten Ästchen weg, so bis der Stamm übrig bleibt und habe dann da unten das, was innen steht. Also sonst wäre es halt irgendwie so ein Sammelsurium von Blättern. Und jetzt möchte ich noch Teilgraph davon anzeigen. So. Ich habe mir viel zu viel aufgeschrieben, das hat ihr eigentlich gleich ins Besonderes. Ich möchte noch ein bisschen hin und her editieren, das machen wir erstmal. Also ich habe es gezeigt.
Ich sage noch nicht ganz, was die Graph ist.
Ein Graph, das ist so ein Sammelsurium von Knoten und Kanten.
Ja, als Textdatei
vorliegt. Ja, genau. Jetzt ist er natürlich umgebaut worden in eine Graph-Darstellung, eine interne Darstellung von dem Graphen. Und die kann da jetzt so dreidimensional dargestellt werden, also so dreidimensional.
Macht ihr deine Editor oder?
Ja. Also wie gesagt, 20 Jahre, da sammelt sich was ab.
Wie hattest du die schon bezahlt?
Ich habe da gut schlafen können. Ja. Ja, jetzt gucken wir mal. Also da Spruch 4, da wird einfach irgendein Text erzeugt, der jetzt da drin ist. Und jetzt wollen wir einfach mal hier an einer bestimmten Zeile was einfügen. Es gibt verschiedene Arten, was einzufügen. Ich kann zum Beispiel in die gleiche Zeile das, mit der gleichen Einrückung das machen. Das heißt dann so, eingerückt. Also wenn ich einfach noch Befehle gebe, dann meldet er sich erstmal gar nicht zurück, außer es läuft irgendwas schief. Dann sagt der Syntax-Error und wird traurig. Ich kann es direkt an die Anfang der Zeile schreiben. Ich kann es ans Ende anhängen. Was weiß ich. Und ich kann halt einfach eine neue Zeile einfügen, was üblicherweise gemacht wird. So, jetzt weiß ich nicht, was ich alles gemacht habe. Das vergleiche ich mal mit dem Original. Das ist jetzt so eine Art Diff. Allerdings zeilenweise, also das habe ich geschrieben, bevor ich wusste, was Diff eigentlich ist. Also bis zu der Zeile geht es irgendwie gleich weiter und dann habe ich da Anfang eingefügt. Irgendwo Markdown, da hat es ganz viele Leerzeichen, die gleich sind. Da das End ist gleich, hier haben wir irgendwie was eingefügt.
Das ist jetzt eine Art Baumstruktur oder eine
Zeile, oder sowas? Nee, du musst dir vorstellen, ich habe den gesamten Text einfach in eine Zeile gepresst. Also da die Sternchen sind immer Zeilenumbrüche, einfach fortlaufend geschrieben und irgendwann komme ich an die Stelle, wo es sich ausbildet und habe dann da halt ein Diff. Also ich kann Diffs auch anders darstellen, aber das ist einfach, hat da, ja.
Das ist ganz so, das gliedert sich auch wie so ein Baum mit den
Nee, geht auseinander und wieder zusammen. Also hier ist irgendwas eingefügt und ja, da wieder funktioniert. Jetzt.
Wie ein Fluss, die etwa.
Kann man so sagen, ja, Fluss, die etwa. Zwei Minuten, also ganz schnell. Da komme ich jetzt zum Besonderen. Also, ich glaube schon, dass man damit einfach normal imitieren kann. Was haben wir denn alles drin? Also Suchmaschinen, die werde ich jetzt nicht demonstrieren. Man kann mit dem sehr effizient große Projekte durchsuchen und dann schön einfach über das Ausnutzen der Tabs hin und her springen und so Softwareprojekte beliebig groß über einen Index, der erstellt wird, zwischendurch erstellt.
Hast du Probleme gehabt, dass dein Programmiersprachinterpreter die Ressourcenprobleme stellt?
Aber Geschwindigkeit, natürlich Octave ist deutlich langsamer als eine kompilierte Sprache. Aber ansonsten kann man mit MATLAB beliebig große Dateien bearbeiten. Falls es nicht reicht, dann kann ich sie aufspalten und wiederum auf dem Index arbeiten. Ich kann hier Dateien bearbeiten, die größer sind als das Dateisystem eigentlich kann. Ich kann sozusagen auch über Netzwerk dann auf alles zugreifen, was mir Spaß macht. Dann Turtle Graphic haben wir das letzte gehabt, ein Debugger für MATLAB, also jeder Tab enthält eine komplette virtuelle Umgebung von MATLAB. Da wird einfach der Workspace gepackt, in eine Variable gepackt, die ist dann der Virtual Workspace, können wir mal kurz angucken. Dann gibt es halt eine Funktion, die heißt EVOR ausführen, der Virtual Workspace, und dann wird da einfach ein bestimmter Befehl auch ausgeführt. Was können wir sonst noch machen? Mindmap, da sind wir gerade drin. Also ich kann einfach einen Graph editieren und mithilfe von dem dann ein Mindmap machen.
Kannst du mal zeigen, wie so ein Graph irgendwie als Text aussieht?
Ja. Als Text sieht er dann so aus. Also einfach die Kanten sind da jetzt auch eingebaut. Man kann es allerdings diesen Text auch in verschiedene andere Dinge mappen, warum auch immer 1, auch sagen wir mal. Das ist dann die interne Darstellung. Man könnte zum Beispiel sagen,
ist das Matlab-Spezifikum oder was nur in der Methodik?
Was denn?
Diese Art von Graph-Darstellung.
Nee, diese Graph-Darstellung, die ist das DOT, Darstellungssprache von Graphen. Also das ist eine bekannte Graph-Darstellungssprache. Ja. Und ich kann sie umwandeln in die Graph-ML, also Graph-Language und die Triple Graph Format, das habe ich jetzt gerade umgewandelt und das sieht dann so aus. Ich habe dann irgendwie einfach die Knoten als Nummern und anschließend dann jeweils Nummern in zwei Zeilen und damit wieder Graph. Also als von den Sachen, wo man viel hin und her schaltet, so, jetzt kann man natürlich hier ein bisschen, wenn sie erst wieder reinkommen. Also, wenn es viel geantwortet ist, da hoffe ich, dass ich ein bisschen länger als 12 Minuten habe. Achso, das ist die ganze Kraft, das habe ich jetzt falsch gemacht. Ich versuche den dreidimensional anzuordnen. So. Das untere ist. Was war denn das jetzt? Alleinstellung, genau. Ach, gut wäre aber auch noch, also man kann dann mit mehreren Editoren auf dem gleichen, gleichen Datei zur Echtzeit arbeiten, also wenn eine arbeitet, siehst du alles sofort wieder und man kann das sozusagen chatten über einfach ein gemeinsames Dateisystem. Jetzt kommen die wirklich interessanten Sachen, also Zeilenkrypto habe ich sonst selten gesehen. Ich gehe in eine bestimmte Zeile und enkrypte genau diese Zeile. Es gibt verschiedene Verfahren mit einem ganz geheimen Passwort. Dann kann ich da zum Beispiel in den Text selber reinschreiben, das ist ein geheimer Text. So, und drunter noch für, oder vielleicht noch ein Passwort-Hinweis, DBP, drei Buchstaben Passwort. Genau, dann kann man da sich das dann eben so machen. Vorteil ist, wenn ich einen hierarchischen Passwortmanager habe, kriegt dann das Passwort vom Manager raus, hat alles. Wenn ich hier einfach mehrere Zeilen einzeln verschlüsselt habe, kann ich natürlich immer das gleiche Passwort nehmen, das gleiche Masterpasswort, aber ich kann es natürlich auch unterschiedliche nehmen. Das heißt, einer, der das schafft, bei mir einen Keylogger auf dem Dings auf dem Computer zu hängen, der muss nicht warten, bis ich einmal das Masterpasswort eingegeben habe, sondern muss warten, bis ich alle mal einmal eingegeben habe. Oder zumindest das ihn interessiert. Dann gehen wir vielleicht gleich Edit geheim, das ist auch so ein Sicherheitsfeature, da bräuchte ich aber einen anderen Text. Edit geheim kam mir die Idee, ich wollte mal eine Schrift schreiben, wo man schneller schreiben kann, also schneller als Steno sogar. Da habe ich gemerkt, da kommt so etwas Kryptisches raus, dass man das auch als Geheimschrift benutzen kann. Und wenn ich hier Edit Geheim umschalte, dann macht er automatisch so, eigentlich ist das dafür, wenn ich mit dem Bus fahre, mir guckt jemand über die Schulter, dann setze ich einfach meine Finger um einen Buchstaben zur Seite und muss dann sowas eintippen. Also, ja, was war das? Und gebe dann zum Beispiel ID. Text. Also das ist einfach blind getippt, kann keiner mehr lesen, ist so ähnlich wie Rot 13. Und jetzt schauen wir das mal an, wie das dann aussieht. So. Also die Idee dahinter ist, ich weiß nicht, kann es vielleicht schon jemand lesen oder erfährt es jemand? Wir haben hier dann lauter Quadrate
Und in diesen Quadraten kann man sich eine Tastatur vorstellen. Anzeigen, wie es dann aussieht.
Die Leistungsstark war die Plattform als andere, was zu entwickeln. Die Leistungsstark war der Rechner als andere, was zu entwickeln.
Das war damals die Spark 1 oder Spark 4. Ich weiß nicht, wie schnell die Bücher waren, aber das gesamte Home-Verzeichnis, also nicht der Arbeitsspeicher, sondern auf der Festplatte, die man Platz hatte, waren 8 Megabyte. Ich weiß jetzt nicht genau, wie schnell die sind, also irgendwo im unteren Pentium-Bereich sowas. Also war auf jeden Fall noch sehr weit von irgendwelchen Giga, was auch immer. So, wieder zurück. Ist EG. Also, wo war ich jetzt? Nein, es haben schon wieder gelöscht. Das war jetzt ein Smiley. Einfach so von wegen, falls irgendwas drauf ist, dann wird es. Belegte Datengröße, Zeilenkrypto, Programmidentity, das war auch noch was Schönes. Das muss noch rein, dann bin ich fertig. Also angenommen, ich hätte jetzt verschiedene Texte und möchte wissen, wer das geschrieben hat. Also bei vielen so. Versionskontrollsystem mussten wir einfach alles in so eine riesen Datenbank reinkippen. Also wer hat wann was geschrieben, am besten noch warum und in welcher Stimmung. Wenn man einfach den Quellcode durchliest, normalerweise erkennt man am Quellcode am Schreibstil, wer was geschrieben hat. Also wenn man ein bisschen Erfahrung hat und man kennt die Leute, dann habe ich versucht, das mal einfach in ein Computerprogramm zu gießen. Ich war dann wahnsinnig stolz, dass ich das geschafft habe, bis mir dann irgendwann mal jemand erklärt hat, dass so Sprachwissenschaftler, für die ist das eine Fingerübung, aber jedenfalls, ich habe es halt auch nicht, also man muss nicht ein paar hundert Wörter eingegeben haben, dass Sprachmuster rauskommen, sondern ich habe das dann mit Formatierungsobservatoren aufgegeben. Dann gucken wir mal das an. Also wir haben jetzt verschiedene Tabs. Wenn man die wieder zurückgeben will, muss man sie serialisieren.
So, also jetzt habe ich hier verschiedene Tabs. Jetzt möchte ich da eine Programmidentität drüber laufen lassen. Und der untersucht jetzt einfach alle diese Texte, die in den Tabs drin sind, und macht ein bisschen Statistik drauf. Also unter anderem versucht so einfache Sachen wie die Häufigkeit der Verwendung der Zahl 42 zum Beispiel ist drin. Dann Einrückung, Statistik auf Wortlängen, die benutzt wurden, variable Verteilung, also benutzt er nur die gleichen oder hat er es schön abwechslungsreich. Das weiß ich, plus minus mal geteilt. Also man kann relativ einfach sagen, ob er jetzt kryptische Ausdrücke benutzt oder schön strukturierte. Das schmeißt er alles in einen 53 Doppelwerte langen Vektor rein. Ja, das kann passieren. Aber bei mir rechnet er weiter. Also, das ist kein Hinderungsgrund. Der Computer ist nicht dazu da, um zu sagen, er kann nicht durch 0 zuteilen, sondern er ist da, um zu rechnen. Ja, es dauert jetzt vielleicht ein bisschen, wundert mich jetzt. Aber wenn er dann, also er legt dann jetzt ein neues Tab an mit den Ergebnissen, die sind dann als XML serialisiert. Also da man kann, das habe ich dann selber geschrieben, im XML serialisierer für MATLAB. Und da ist dann jede Zeile, die da drin ist, ist ein Zustandsvektor von einem Text, der da drin war. Jetzt gucken wir mal, also hier, Tab 9 war dann, ist dann das Ergebnis. So, wir suchen mal nach M7A möchte ich gucken. Und da kann jetzt auch so Texte auf und zu klappen. Das kann ja jeder Editor. Und da sieht man jetzt, dass zum Beispiel N3, also Tab 3 und Tab 7 und hier Tab 1 und Tab 6 sehr ähnlich waren. Also je weiter es eingerückt ist, am Anfang werden die am nächsten zusammenliegenden zusammengefügt. Und so kann man dann, wenn dann ein oder wenn dann zwei, drei Programmierer an einem Projekt gearbeitet haben, kriegen wir halt in zwei oder drei Pyramiden. Man kann dann gucken, welche Sachen die da gemacht haben. Also der stellt dann automatisch fest, wie viele Leute an dem Projekt gearbeitet haben. Das Problem ist, dass es performt nicht so wirklich. Also wenn man da irgendwie 100, 200 Dateien hat, kann es schon mal die nachrechnen. Aber es ist interessant, da das mal auf irgendein beliebiges Projekt zu schmeißen. Bitte? Ja. Genau, so 3, 1, 2. Das heißt, das ganz leere und 6, 7, da hat es auch einen langen schwarzen Strich drin. Und dann 1 und 6 müssten auch sehr ähnlich sein. Und 1 und 6 ist klar, dass das ähnlich ist, weil, wenn man nochmal die Tabs anguckt, 1 und 6 entsteht dadurch, dass er den ersten Text nimmt und ein paar Änderungen durchführt. Also ich kann zum Beispiel da mal ein Diff machen. 1, 6. Und jetzt, was man da spielen von Diffs, ist eigentlich die häufigste sowas vielleicht. Genau. Und da sieht man dann irgendwo, ja, das ist halt sowas. Irgendwo gibt es dann mal einen Unterschied, genau. Ups. Also hier schwarz gewinnen. Dann haben wir da an einer Stelle haben wir dann I drin N geteilt. Das heißt, das sind weitestgehend gleiche Texte, die irgendwo kleine Unterschiede haben. Und dadurch sind sie dann auch sehr ähnlich. Okay. Ja, ich glaube, mehr brauche ich jetzt nicht mehr erzählen.
Also ich habe mir schon überlegt, ob ich den, also
Ja, also vor 4 Wochen oder so hat mich auch schon jemand gefragt, ob ich den veröffentlichen will. Und da habe ich mir erstmal so aus dem Bauch raus, ja, eigentlich nicht, aber nicht wirklich warum. Also Hauptproblem für mich ist, der Haftungsausschluss ist in Deutschland nicht möglich. Also wenn ich den veröffentliche, dann kann nach deutschem Recht nicht verklagt werden, falls da irgendwas Böses drinsteckt. Und ebenfalls in der Recherche zu unserem Ding habe ich zum Beispiel gefunden, dass ich irgendwann, ich nehme mal an, es war so 2004, also schon längere Zeit her, habe ich was eingebaut, so eine Art meine damalige Version von Kopierschutz, falls eine bestimmte Aktion ausgeführt wird, die häufiger vorkommt, guckt er noch zusätzlich, ob an einer ganz anderen Stelle irgendwo ein Passwort eingegeben wurde. Und falls das dann mindestens 42 Wochen nicht eingegeben wurde, macht er irgendwas Böses. Und sowas wäre zum Beispiel vorsätzlich irgendwas kaputt gemacht und das, sowas kann man hier ausschließen. Und wie vorhin oben gezeigt, das ist ein sehr mächtiges Ding, ich kann da nicht wirklich ausschließen und ich weiß nicht wirklich, was ich da alles, was ich alles zur Verfügung stelle. Nur kurz noch ein Bild, David. Also das sind jetzt die Dependencies innerhalb von Octave mit verschiedenen Funktionen. Welche Funktionen jeweils voneinander aufgerufen werden.
Immer weiter raus.
Genau. Also irgendwo da oben ist dieses... Ups, warum rennt das weiter? So.
Genau, da ist... Der ganze Kopf und Kraft zeichnen?
Ja, das macht er automatisch. Also das ist auch... beinhaltet.
Credit automatisch oder auch Card automatisch?
Das ist ein Teil von Credit. Das ist automatisch.
Kannst du eine Abhängigkeitskette ausschließen, dass du eine Abhängigkeit auf System D hast?
Ja, eindeutig ja.
Vielleicht hattest du es mit mir ja schon machen müssen.
Also wie gesagt, ich weiß nicht genau, was das alles macht. Das ist irgendwie so gewachsen und immer mal wieder, wenn es mir abends langweilig war. Man muss dazu sagen, ich habe daheim keinen Fernseher. Und sowas mache ich halt dann, wenn andere Fernseher gucken.
Kannst du die Max-Waschscheibe anschalten?
Also danke Marco für die Freakshow. Ja, ich denke, das war doch jetzt eine runde Sache insgesamt. Wir haben alle möglichen Arten von Editoren beleuchtet, von minimalistisch wie Ed zu total abgefahren und alles implementiert, dass selbst Emacs nicht mehr hinterherkommt. Mit Emacs und VI im Programm gehabt. Wir hatten Unix-Editoren und Windows-Editoren im Programm. Also ich denke, das war wirklich ein gelungenes Event jetzt und so würde ich das beschließen. Ja, damit tschüss, bis zum nächsten Mal.